Geistestaufe, ein Begriff, der so in der Bibel nicht vorkommt. Also wenn ihr in der Bibel guckt, wo in der Bibel kommt das Wort Geistestaufe vor, gibt es nicht. In der Bibel kommt aber auch das Wort Dreieinigkeit nicht vor. Trotzdem glauben wir an einen dreieinigen Gott, und zwar an einen Gott, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, an einen Gott, der drei in eins ist. Genau, das, drei in eins. Also Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und beim letzten Mal sind wir schon darauf eingegangen, dass so Gott Vater ist so die Figur über uns, Gott über uns. Und über den Sohn heißt es, als Jesus angekündigt worden ist, hieß es, dass er Immanuel heißt. Also nicht von seinem Namen her, sondern von seiner Position. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Jesus, der Sohn, ist Gott mit uns. Und Jesus sagt, es ist besser für euch, dass ich gehe und euch den Heiligen Geist schicke, denn das ist sowas wie ein Upgrade. Es geht noch eine Spur tiefer, und zwar Gott in uns. Also Gott Vater ist Gott über uns, Gott Sohn, Jesus ist Gott mit uns und Gott der Heilige Geist ist der Gott in uns, der Gott, der in uns wirken möchte. Und über diesen Gott, über den dreieinigen Gott, der sich auch im Heiligen Geist zu uns oder mit dem Heiligen Geist in uns wirkt, über den wollen wir heute sprechen. Und ich weiß nicht, was ihr für Assoziationen mit dem Begriff Geistestaufe verbindet. Vielleicht habt ihr das erste Mal von dem Begriff gehört. Vielleicht kennt ihr den Begriff und assoziiert den mit irgendwelchen theologischen Konstrukten. Und entweder seid ihr so diejenigen, die den Begriff Geistestaufe sehr hoch haltet und das sehr feiert, oder diejenigen, die da sehr kritisch gegenüberstehen und sagen, ach, da wurde eine Menge Unfug mitgetrieben mit solchen Begriffen. Heute wollen wir uns mal anschauen, was die Bibel dazu sagt. In der Bibel gibt es verschiedene Symboliken über den Heiligen Geist. Das bekannteste ist die Taube, auch im Alten Testament. Immer wieder, wenn eine Taube vorkommt, so ein bisschen als Spoiler für den Heiligen Geist. So, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und bei Noah kommt dann wieder die Taube ausgesandt, die dann mit einem Ölblatt zurückkommt. Auch ein Bild für den Heiligen Geist, Öl, Ölbaum, Salböl, auch was es mit der heiligen Salbung auf sich hat. Dann Feuer. Also gerade am Pfingsten, da heißt es irgendwie, dass so Feuerzungen oder Flammen auf die Jünger hinunterkamen. Auch ein Symbol für den Heiligen Geist oder auch Hauch oder Wind. Ganz am Anfang erschuf Gott den Menschen und er hauchte ihm Leben an. Nachher sagt Jesus, ich sende euch den Heiligen Geist und er hauchte sie an. Und an Pfingsten war es dann wie ein Brausen des Himmels. Also viel mehr als ein Hauch, sondern viel mehr als wie ein Sturm, den ganzen Raum erfüllte. Und so gibt es verschiedene Symboliken, die über den Heiligen Geist sprechen. Und auch die Geistestaufe kommt in der Bibel, vielleicht nicht als Begriff, aber dennoch sehr klar vor. Und zwar lesen wir die erste Stelle, wo es um die Taufe mit dem Heiligen Geist geht, lesen wir in Markus Kapitel 1, Vers 7 bis 8. Da ist Johannes der Täufer, der Menschen getauft hat und gesagt hat, ich bin da, um dem Messias den Weg zu ebnen und vorzubereiten. Und er hat die Menschen getauft und zur Umkehr gerufen. Und er hat etwas gesagt in Matthäus 1, lesen wir gerade vor, wo es gerade um die Taufe mit dem Heiligen Geist geht. Johannes der Täufer rief den Leuten zu, nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Also, das war damals Sklavenarbeit. Ich bin nicht einmal würdig, sein Sklave zu sein. So, ne? Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Eine andere Textstelle lesen wir dann in Apostelgeschichte, als Jesus schon gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und dann war er bei den Jüngern und das ist so kurz vor Himmelfahrt. So seine letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgibt, bevor er tatsächlich dann die Erde verlässt und zum Vater zurückkehrt. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5, als sie an diesen Tagen miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon bald. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und manchmal gibt es auch diesen Begriff der Wassertaufe und der Salbung. oder so. Vielleicht kennt ihr solche Begriffe oder es ist ja auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Was hat, und um das zu verstehen, was es mit der Geistestaufe auf sich hat, muss man verstehen, was es mit der Salbung auf sich hat. Salbung war damals ein Ritual, dass man Öl genommen hat, meistens heiliges, gewidmetes, geweihtes Öl, und das Menschen über den Kopf gegossen hat oder auf die Stirn geschmiert hat, mit so als Symbol dafür, dass diese Person befähigt und bevollmächtigt zum Dienst ist. Zum Beispiel, ein neuer Priester wurde eingesetzt, im Tempel zu dienen, dann wurde er gesalbt. Oder ein neuer König wird eingesetzt, also wird ein König gesalbt. Und es heißt in der Bibel auch, dass der Gesalbte kommen wird. Also derjenige, auf dem all diese Bilder hinweisen. Und dieser Gesalbte ist Jesus, also der Messias. Vielleicht ergibt das jetzt Sinn, wenn ihr solche Begriffe hört mit Salbung, gesalbt und so. Was hat es damit auf sich? Das heißt, man kann quasi die Geistestaufe vergleichen mit einer Taufe mit Öl oder mit Feuer an anderen Stellen, mit dem Heiligen Geist, mit dem Ziel, dich zu befähigen und bevollmächtigen zum Dienst. Also wir sprechen hier nicht über etwas, woran sich entscheidet, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Also es geht jetzt hier nicht darum, oh, wenn ich nicht die Geistestaufe habe, dann komme ich nicht in den Himmel. Könnte zu einem ungesunden Extrem führen, wenn man so etwas sagen würde. Sondern hier geht es vielmehr darum, dass du bevollmächtigt und befähigt und berufen und erfüllt wirst, um deinen Dienst zu tun. Und wir lesen, dass die Geistestaufe immer im Zusammenhang, in einem Miteinander geschieht, immer während Menschen zusammenkommen oder in der Regel, wenn Menschen zusammenkommen und für die Gemeinschaft geschieht, also für den Dienst aneinander. Und jetzt gibt es verschiedene theologische Boxen, wie man jetzt die Geistestaufe auslegt. Und bevor ich auf die Bibelstellen nochmal eingehe, auf ein paar weitere Bibelstellen, will ich euch mal so ein paar, so drei verschiedene theologische Boxen vorstellen. Und die erste Box ist Box A. Das ist so die katholisch-orthodoxe Theologie. Und die ist nochmal unterteilt in zwei verschiedene Fächern. So, da ist so, Schritt 1 ist, da ist die Bekehrung. Du bekehrst dich, du entscheidest dich dafür, Jesus nachzufolgen. Oder beziehungsweise im katholisch-orthodoxen entscheiden das die Eltern für dich. Und da entsteht die Wiedergeburt oder auch die Wassertaufe, die Wassertaufe kommt dann im zweiten Part. Und mit der Wassertaufe kommt dann auch die Geistestaufe auf dich. So, oder wenn du halt nicht als Kind getauft worden bist, dann entscheidest du dich irgendwann mal dazu, dich zu taufen. Das ist dann auch der Punkt der Wiedergeburt und der Geistestaufe. Also je nachdem, auch in welcher theologischen Strömung du da unterwegs bist, bei den katholischen oder orthodoxen gibt es ja auch nochmal Unterströmungen, ist die Geistestaufe entweder etwas, was, oder in der Regel etwas, was bei der Taufe selbst geschieht. Während der Taufe erfährst du auch die Geistestaufe. Also es ist eine Verbindung. Während der Wassertaufe erlebst du auch die Geistestaufe. Dann gibt es die Box B. Das ist, sag ich mal, das ist eher so meine Prägung. Das ist so die klassisch-baptistische Theologie oder ja, die traditionell freikirchliche Prägung eher gesagt. Ja, könnte man auch so formulieren. Und da gibt es auch so zwei verschiedene Schritte. Da ist so, der erste Schritt ist Bekehrung. Während der Bekehrung geschieht die Wiedergeburt, dass du von Neuem geboren wirst, von innen heraus. Und das ist auch der Moment der Geistestaufe. Und im zweiten Schritt ist dann die Taufe nur das Symbol für alles das, was im ersten Schritt passiert ist. Das ist Box B. So, Geistestaufe passiert während der Bekehrung, nicht während der Taufe. Die Taufe ist nur ein Bild dafür, dass jemand bereits mit dem Heiligen Geist getauft worden ist. Und dann gibt es die Box C. Das ist die pfingstcharismatische Theologie. Vielleicht kennt ihr euch ein bisschen mit Kirchengeschichte aus oder mit Konfessionskunde. Pfingstler, Charismaten sind doch mal eine Unterkategorie von Freikirchen. Und da gibt es dieses Modell mit drei verschiedenen Phasen. Da ist so die erste Phase ist die Bekehrung oder der erste Moment ist die Bekehrung, wo Wiedergeburt stattfindet. Dann der zweite Punkt ist dann der Punkt, wo die Taufe als sichtbares Symbol für die Wiedergeburt mit Wasser getauft wird. Und dann kommt im dritten Schritt nochmal als separates Ereignis die Geistestaufe. Und je nachdem, in welcher Kirche du bist, gibt es dann nochmal andere Lehren. Bei einigen wird dann gesagt, okay, das muss immer mit sogenannten Zungenreden und Sprachengebet einhergehen. Was das ist, erkläre ich gleich nochmal. Oder zumindest ist es etwas, was die Geistesgaben in dich aktiviert. So, jetzt haben wir diese drei verschiedenen Boxen. Die Geistesgaben auch da. Ich fasse das mal ganz grob zusammen. Das ist das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes durch dich. So, dass Menschen durch dein Gebet geheilt werden oder dass du prophetische Eingebungen hast oder so. Also das sind so die Kategorie Gaben, die du jetzt schwierig irgendwie trainieren kannst, sondern die gehört, die Heilige Geist dir gibt. So, ne? Also diese drei verschiedenen Boxen gibt es. Also die Geistestaufe passiert während der Wassertaufe oder die Geistestaufe passiert während der Bekehrung oder die Geistestaufe passiert weder bei der Bekehrung noch bei der Wassertaufe, sondern es ist ein eigenes Ereignis. So, und jetzt ist die große Frage, wer hat Recht? Und jetzt soll der Dürr mal sagen, für welche Box sich die Kirche für Lippstadt entscheidet und dann leben wir jetzt alle diese Theologie und alles andere ist falsch. Wer mich kennt, der weiß, wenn ich schon so anfange, dann werde ich euch in der Hinsicht enttäuschen. Ich werde nicht mich auf eine Box festnageln. Ich möchte vielmehr auf etwas anderes hindeuten. Und zwar folgendes. Wir sehen eine Regelmäßigkeit in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist das Buch in der Bibel nach den Evangelien. Also die Evangelien, die beschreiben ja das Leben Jesu. Und in der Apostelgeschichte beginnt es damit, dass Jesus zum Himmel gefahren ist, zum Vater gegangen ist und dann die erste Kirche entsteht. Also die ersten Christen, die jetzt ohne, dass Jesus physisch anwesend ist, sondern mit dem Heiligen Geist zusammen leben und Gemeinde bauen, Gemeinschaft leben. Und da sehen wir im Zusammenhang mit Geistestaufe eine Regelmäßigkeit. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4 geht es um Pfingsten. Die kommen zusammen, ein Brausen des Himmels, alle fangen an, in sogenannten Sprachengebet zu reden. Und in dem Moment ist es halt so, dass da gerade viele Leute aufgrund von dem Passafest, was da stattgefunden hat, viele Leute aus unterschiedlichen Orten zusammenkamen und die hören alle, wie sie in ihren eigenen Sprachen beten. Also dann sind da Leute aus dem Ausland und hören auf einmal eine Person, die noch nie ihre Sprache kennengelernt hat, etwas beten, was diese Person versteht. Oder etwas verkündigen, was diese Person versteht. Und dann wundern sich alle, wie kann das sein, dass diese Leute, ohne unsere Sprache gelernt zu haben, auf einmal etwas sagen, was wir verstehen. Andere machen sich darüber lustig und sagen, ja komm, die sind alle besoffen einfach. Ne? Und dann sagt Petrus, Moment, wir sind nicht besoffen. Es ist ja gerade erst 9 Uhr morgens, also von daher kein Bier vor 4, sagt man ja im Deutschen. Also es galt damals schon, die sind nicht besoffen. Sondern hier erfüllt sich etwas anderes. Der Heilige Geist wirkt und das wirkt manchmal auch etwas bizarr oder merkwürdig. Dann gibt es eine Stelle in Kapitel 8, Vers 14 bis 17, wo sogenannte Samariter bei Petrus und Johannes sind. Samariter, das sind diejenigen, die von den Juden verachtet waren, aber sie waren auch nicht Heiden. Also es gab damals die Juden und die Heiden, die jüdischen Leute, die den Gott der Juden angebetet haben. Und dann gab es die Heiden, die irgendwelche heidnischen Götter hatten. Und die Samariter waren so ein Zwischending. Die haben zwar den Gott der Juden angebetet, waren aber keine Juden, sondern hatten irgendwie eigene Traditionen, eigene Vorstellungen. Also Samariter waren irgendwie so, die waren nicht sehr beliebt bei den Juden, sagen wir es mal vorsichtig. So, ne? Weil die wurden so ein bisschen als Verräter der Juden dargestellt. Und diese Samariter haben auch Jesus angenommen und kommen dann zu Petrus und Johannes. Und dann fragen die Samariter, habt ihr auch den Heiligen Geist? Und die sagen, ja, noch nie was von gehört, Heiliger Geist, was ist das? Und dann legen die denen die Hände auf, beten für sie und auf einmal werden die voll erfüllt, geraten in Ekstase und fangen auch an, in Zungen zu sprechen. Allerdings nicht, dass irgendwelche anderen Leute das verstehen, sondern an manchen Stellen wird das als Engelszungen oder Engelssprachen oder eine himmlische Sprache, also etwas, was keiner versteht. So, ne? Wirkt dann auch sehr bizarr, wenn dann jemand anfängt, irgendwas zu brabbeln, keiner versteht das. Also war sehr bizarr, aber für die Jünger Petrus und Johannes war das so offensichtlich, okay, hier passiert etwas, wo der Heilige Geist sich offenbart und sie quasi mit dem Heiligen Geist getauft hat. Und die waren schon getauft, vorher schon, aber jetzt quasi nochmal als separates Ereignis die Taufe des Heiligen Geistes erfahren haben. Dann lesen wir, dass Paulus ins Gespräch kommt mit den Jüngern des Johannes, also Johannes der Täufer, der ja mit Wasser getauft hat und die auch Jesus angenommen haben, diese Jünger, kommen dann zu Paulus und erfahren dort auch nochmal als separates Ereignis die Taufe des Heiligen Geistes. Auch sehr ähnlich mit Handauflegung und dann kommt der Heilige Geist auf sie und dann sprechen sie in Zungen und so weiter, also das Sprachengebet. Lesen wir in Kapitel 19 die ersten Verse bis Vers 7. So, daraus sehen wir eine Regelmäßigkeit aus der Apostelgeschichte. Und die Regelmäßigkeit ist folgende. Jonas? Danke sehr. Die Regelmäßigkeit ist folgendes. Wir sehen in der Regel, dass die Geistestaufe ein separates Ereignis ist. Zum Beispiel Pfingsten. Die Leute waren schon alle gläubig, die haben sich auch getauft und trotzdem ist es ein separates Ereignis. Oder bei den anderen Beispielen. Wir sehen, dass es in der Regel durch Handauflegung passiert, dass irgendjemand da ist, für diese Person betet und zwar mit Handauflegung. Auch ein Symbol für Verbundenheit. Wir sehen, dass in der Regel irgendetwas einhergeht, was man mit Zungenrede oder Sprachengebet erklären kann. Oder ja, erklären, eine richtige Erklärung ist es nicht, also eine Beobachtung eher. Dass Leute anfangen, ein Sprachengebet zu sprechen oder in Zungen zu reden. Und wir beobachten in der Regel, dass damit etwas beginnt oder bei vielen Leuten etwas beginnt, was sowas wie die Aktivierung der Geistesgaben. So, dass Leute, die vorher keine Geistesgaben hatten, so irgendwelche übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes nicht erlebt haben, da angefangen haben, das zu erleben. So, das ist die Regelmäßigkeit, die wir in der Apostelgeschichte lesen. Aber wir lesen auch von Ausnahmen. Und folgende Ausnahme möchte ich, um nur mal zwei Ausnahmen zu zeigen. Es gibt die eine Geschichte vom Hauptmann Cornelius. Und da ist es so, also Gott bereitet da den Petrus auch darauf vor. Ne? Petrus ist in seiner Bude und hat dann eine Vision davon, dass er irgendwie unkoscheres Fleisch essen soll, wo er als Jude dachte, ne, kann ich nicht machen. Und Gott ermutigt ihn, out of the box zu denken und das, was Gott für rein erklärt hat, nicht für unrein zu erklären. Er denkt sich so, okay, keine Ahnung, was das soll. Im selben Moment klopft es unten an der Tür und Petrus wird zu einem römischen Hauptmann geführt. Und die Römer waren ja diejenigen, die die Juden unterdrückt haben und später auch die Christen verfolgt haben. Also, ich weiß, ich kann mir vorstellen, an Petrus Stelle, ich hätte richtig Muffensausen. Jetzt kommt er dann dahin und jetzt sagt dieser Hauptmann Cornelius, es lässt mich nicht los, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Der begegnet mir immer wieder im Traum, keine Ahnung, wie auch immer, und es lässt mich nicht los. Sag du mir, was es damit auf sich hat. Und Petrus fängt an, ihm das Evangelium zu erklären, also die Geschichte von Jesus. Die gute Nachricht. Und hier heißt es in Apostelgeschichte 10, ab Vers 44, Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Oh, ich liebe diese Stelle, die ist so out of the box. Er hat seine Rede noch nicht beendet. Da kam der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Die jüdischen Christen, die mit Petrus gekommen waren, also die Begleiter von Petrus, konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten, also dieses Sprachengebet, Zungenrede. Da wandte sich Petrus an seine Begleiter. Wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie doch genauso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Also, das ist ganz skurril. Während der Predigt, also man muss sich das mal vorstellen, stellt euch mal vor, jetzt wird das hier so passieren, in diesem Raum. Auf einmal rasten alle aus und alle reden in Zungen. Und ich denke mir so, die Begleiter gucken sich alle um, gucken Petrus an, was geht ab? Und der sagt, keine Ahnung, scheinbar ist jetzt der Heilige Geist auch alle gekommen. Und wie können wir denen dann jetzt noch die Taufe verwehren? Also das ist so außerhalb der Regel. Da war nichts mit Handauflegung, da war nichts mit erst bekehren und dann taufen und dann kommt der Heilige Geist. Die waren nicht einmal getauft. Petrus sagt doch, ja, dann, keine Ahnung, dann müssen wir die jetzt auch taufen. wenn die schon die Taufe des Heiligen Geistes erlebt haben, dann was sollen wir denn da machen? Dann können wir die jetzt auch taufen. So, ne? Auch wenn das, sag ich mal, Unbeschnittene waren, also keine Juden waren. Ne? Also, so richtig witzig, wie der Heilige Geist einfach so völlig, wie sagt man, random einfach so in eine Situation reinkommt und alle theologischen Konzepte über Bord wirft. Und die Begleiter sich völlig wundern, was passiert da? Oder eine andere Geschichte, das ist der Mann aus Äthiopien. Apostelgeschichte 8. Das ist auch so eine Geschichte, wo auch übernatürliche Sachen passieren. Und zwar ist da Philippus, ein Evangelist, der auch die, ja, ein Missionar kann man sagen, der auch die Botschaft von Jesus verbreitet hat. Und er wurde irgendwie, heißt es, an einen Ort gebeamt. Er war auf einmal an einem Ort, wo mitten in der Wüste, wo ein sogenannter Kämmerer ein Mann aus Äthiopien, ein Eunuch, er war auch für die Schatzkammer vom damaligen Königreich zuständig, von seinem Königreich unterwegs war. Jetzt war er da mit der Karawane und Philippus quasi schließt sich der Karawane an und sieht, dass dieser Mann aus Äthiopien die Jesaja-Schriftrolle liest, also das Alte Testament. Und Philippus fragt ihn: Verstehst du, was du da liest? Und der sagt so: Ne, kein blassen Schimmer. Was soll das da? Also, was hat das da auf sich mit? Kommt immer wieder dieser Gesalbte vor und irgendwie so, dass da irgendjemand kommen soll. Was hat es damit auf sich? Ne? Kein blassen Schimmer. Und Philippus fängt an, ihm das Evangelium zu erklären. Und als er fertig ist, damit ihm das zu erklären, dann sagt dieser Mann aus Äthiopien: Ja, das ist schlüssig, das ist logisch, das ist überzeugend, das glaube ich. Also, was hindert mich, dass ich mich jetzt taufen lasse? Sagt Philippus: Ja, da war gerade so eine Oase, war keine Ahnung, oder so ein Tümpel, ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen kann. Auf jeden Fall war da Wasser. Dann, ja, hep, let's go. Halten die an, gehen dahin. Er wird getauft und dann heißt es hier ab Vers 39: Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Heiligen Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt, also wieder weggebeamt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. So, wenn die Geistestaufe so ein wichtiges Ereignis ist, so ein elementar wichtiges Ereignis ist, um Menschen für den Dienst freizusetzen, hätte der Heilige Geist denn nicht ein paar Minuten noch draufsetzen können, damit da das, was wir in dieser Regelmäßigkeit von Apostelgeschichte lesen, eintreffen konnte? Ich meine, so, das dauert ja jetzt nicht lange, jemanden die Hand aufzulegen und nochmal zu beten. Dann kann er ein bisschen da sein Sprachengebet vollziehen, damit das da auch die Regelmäßigkeit erfüllt und dann kann er weitergehen. Das wären ja ein paar Minuten, das wäre ja wohl drin, oder? Aber stattdessen ist es so, als hätte der Heilige Geist gesagt: Dein Job ist hier erledigt und weg. Und es ist auch nicht so, als wäre das alles für die Katz gewesen, weil das war ja, da hat sich der Heilige Geist was bei gedacht für dieses Ereignis. Denn dieser Kämmerer ist quasi der erste Christ Afrikas gewesen. Und die koptischen Christen in Äthiopien waren die ersten Christen in Afrika. Und da hat sich das Christentum verbreitet, noch lange vor dem Islam, noch lange bevor der erste Christ in Europa gläubig war, also in Deutschland zumindest. Noch bevor der erste Germane zum Glauben gefunden hat, da waren in Afrika und Äthiopien schon sehr viele Leute Christen. Durch diesen Mann. Also der war definitiv zum Dienst freigesetzt worden. Also hat da wohl auch irgendwie die Geistestaufe mitgespielt, auch wenn sie nicht erwähnt wird, auch wenn da gar nichts von dieser Regelmäßigkeit erwähnt wird. Da war nichts mit Handauflegung, da war nichts mit Ekstase, da war nichts mit, das war ein ziemlich rationaler Mensch wohl, ne? Da war auch nichts irgendwie mit Sprachengebet, also völlig out of the box. Und das ist es, was ich euch heute mitgeben möchte, out of the box zu denken. Folgendes: Regelmäßigkeit ist kein Gesetz und Ausnahmen geben keine Orientierung. Diese beiden Sachen müssen wir verstehen. Eine Regelmäßigkeit, wenn etwas regelmäßig passiert, heißt es nicht, dass es ausschließlich so passiert. Und Ausnahmen, wenn es Ausnahmen gibt, heißt es nicht, dass wir uns an diesen Ausnahmen orientieren sollten, auch wenn die Regelmäßigkeit kein Gesetz gibt. Also es gibt da diese beiden Extreme. Denn wenn wir anfangen, die Regelmäßigkeit zum Gesetz zu machen oder uns an irgendwelchen Ausnahmen orientieren, dann geraten wir ganz schnell in irgendwelche Sonderlehren, dann fangen wir an mit Kirchenspaltung, dann fangen wir an mit irgendwelchen Heilszweifeln. Ja, wenn der Heilige Geist jetzt nicht auf die Art und Weise auf mich gekommen ist, bin ich dann überhaupt Christ? Kann der Heilige Geist nicht auf mich kommen, weil ich gar nicht richtig gläubig bin? Muss ich mich irgendwie noch ein siebtes Mal bekehren, damit der Heilige Geist wirklich wirkt? Komme ich überhaupt in den Himmel? Also irgendwelche verrückten Heilszweifel und eine Art Dienstverweigerung. Ja, der Heilige Geist kam noch nicht auf mich, also ne, kann ich jetzt noch nicht wirklich dienen. Ne? Bin ja noch nicht gesalbt. Ne, muss ja erst der Heilige Geist kommen, ne, und mir so, ich sag's jetzt mal, in den Arsch treten und mich mit völlig emotional packen, damit ich jetzt anfange zu dienen. So, ne? Also völlig absurde Sachen, die sich gar nicht mit dem decken, die die Bibel sonst sagt. Einfach aufgrund dessen, dass man entweder anfängt, die Regelmäßigkeit zum Gesetz zu machen oder sich an irgendwelchen Ausnahmen zu orientieren. Zum Beispiel, also wenn man jetzt sagt, die Regelmäßigkeit zum Gesetz, Ich habe euch die Regelmäßigkeit gezeigt, die wir in der Apostelgeschichte sehen. Wenn du jetzt sagst, so lesen wir es in der Apostelgeschichte und so hat das zu sein und der Heilige Geist wirkt genau so und so muss das in dieser Reihenfolge, erst bekehrt, dann getauft, dann mit Handauflegung, dann mit Sprachengebet und dann müssen übernatürliche Geistesgaben folgen. Wenn das so nicht passiert, dann war das keine Geistestaufe. Dann machen wir das zu einem Gesetz. Oder wenn wir anfangen, mit irgendwelchen Ausnahmen zu argumentieren, ja, das war Apostelgeschichte, das war eine ganz andere Zeit, ne? Die Geistesgaben gibt es so nicht mehr und die Geistestaufe, naja, so in der Form, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, gäbe es das auch nicht mehr. Und Sprachengebet, also so ein, kann man sowieso als Deutsche nicht rational greifen, also distanzieren wir sowieso davon. Und da gab es auch im Laufe der Kirchengeschichte nicht so coole Sachen, ne? Also mal zwei Beispiele. Da gab es so einen sogenannten Toronto-Segen in den 80ern, meine ich. Das war der Start der Pfingstbewegung, der freikirchlichen Pfingstbewegung, wo Menschen das nochmal neu für sich erlebt haben und dann in ein Extrem gegangen sind, wo die aus der Regelmäßigkeit ein Gesetz gemacht haben. Auf der anderen Seite gab es dann die sogenannte Berliner Erklärung, wo dann Leute angefangen haben zu sagen, ich glaube, das war dann in den 90er Jahren, wo die dann gesagt haben, ja, das ist nicht so, wie wir das kennen. Fremdartig ist schlecht, kann also nicht derselbe Geist sein, also muss es vom Teufel sein, also ist das eine Bewegung von unten. Also haben einfach mal die gesamte Christenlandschaft verteufelt, weil die den Heiligen Geist anders erleben als sie. Und beides, weiß ich nicht, ist so, ist gerade dieses, wenn du anfängst, den Heiligen Geist in eine Box zu stecken, in eine theologische Box zu stecken. So hat er zu wirken und nicht anders. Und ich möchte davor warnen, den Heiligen Geist in eine Box zu stecken, denn es gibt eine Stelle, da geht es um die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und das ist auch eine Stelle, die so ein bisschen verwirrend ist. Deswegen wollen wir da mal ein bisschen Klarheit reinbringen. In Matthäus 12, Vers 30 bis 31 geht es um Folgendes. Kurz zum Kontext. Es wird immer wieder davon beschrieben, im ganzen Alten Testament, dass der Gesalbte kommen soll, dass der Messias kommen soll. Jetzt kommt der Messias, Jesus, aber er ist nun mal nicht so, wie sich die Pharisäer und Schriftgelehrten das vorgestellt haben. Die hatten nun mal eine andere Box. Und Jesus hat nicht in diese Box gepasst, hat aber trotzdem Dinge erfüllt, die ganz klar gezeigt haben, dass er der Messias ist. Zum Beispiel gewisse Dämonen ausgetrieben. Also zum Beispiel ging es um einen taubstummen Dämon, den konnte man irgendwie nicht austreiben, Jesus hat es geschafft. So, und jetzt mussten diese Pharisäer und Schriftgelehrten mit einer Erklärung herhalten, weil die haben ja gesagt, Jesus kann nicht der Messias sein, das passt nicht in unsere Box. Jetzt sehen die aber, naja, offensichtlich ist er ja schon der Messias, also mussten die mit irgendeiner Erklärung kommen. Und fangen an mit wilden Theorien, mit völlig widersprüchlichen theologischen Argumenten, um bloß nicht Jesus als Messias anzuerkennen. Und in diese Situation hinein sagt Jesus, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt, der führt sie in die Irre. Darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar Gotteslästerung, kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist verlästert, der wird keine Vergebung finden. So, es geht also um eine Sünde, für die du keine Vergebung bekommst. Und ich habe schon mit Leuten, ich war schon mit Leuten im Gespräch, die in Depressionen verfallen sind, weil sie gesagt haben, ach du meine Güte, ich habe gegen den Heiligen Geist gesündigt, jetzt werde ich auf ewig in der Hölle schmoren, weil das wird mir nicht mehr vergeben. Also wenn du diesen Gedanken hast, dann garantiere ich dir, dass du nicht gegen den Heiligen Geist gesündigt hast. Weil hättest du gegen den Heiligen Geist gesündigt, hättest du auch diesen Gedanken nicht. Gehen wir mal kurz zurück zur letzten Predigt. Was ist das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes? Im Wesentlichen ist es, geistlichen Fortschritt in dir zu ermöglichen, angefangen damit, dass du an Jesus glaubst. Und deswegen sagt Jesus auch, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Die Sünde des Heiligen Geistes ist, nicht für Jesus zu sein. Also quasi gar nicht das Geschenk der Vergebung durch das Kreuz für sich in Anspruch zu nehmen. Deswegen kann das nicht vergeben werden. Nicht, weil das besonders schlimm ist und Gott da sehr eingeschnappt ist und sagt, oh, da finde ich aber blöd, das vergebe ich nicht. Nein, 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 nein. Sondern die Sünde des Heiligen Geistes ist es, sich permanent und starrsinnig gegen alle möglichen Beweise oder Erfahrungen dagegen zu sträuben, Jesus als Messias anzuerkennen und sich zu bekehren. Deswegen kann das nicht vergeben werden, weil Vergebung setzt voraus, dass du Vergebung in Anspruch nimmst. Und Jesus möchte dir Vergebung schenken. Wenn du es aber nicht in Anspruch nimmst, dann bleibst du auf deiner eigenen Schuld sitzen. Das ist die Sünde des Heiligen Geistes. Und die kommt daher, dass wir Gott manchmal in eine Box stecken. Oder ich sage mal so, den Heiligen Geist in eine theologische Box zu stecken, kommt der Sünde des Heiligen Geistes oder gegen den Heiligen Geist gefährlich nah. Deswegen möchte ich dazu appellieren, nicht irgendwie Gott einzuschränken mit theologischen Konstrukten und Gottesbildern, die du hast. Und wenn Gott auf eine andere Art und Weise wirkt, als du es kennst, dann sofort zu sagen, nee, das ist nicht von Gott. Weil das war nämlich basically das, was die Pharisäer damals gemacht haben und der Grund, warum sie gegen den Heiligen Geist gesündigt haben und Jesus abgelehnt haben. Das heißt, ob jemand gegen den Heiligen Geist gesündigt hat oder nicht, können wir gar nicht beurteilen. Das kann nur Jesus beurteilen am Ende der Zeit. Es ist jetzt keine Momentaufnahme. Ich habe jetzt einmal was Negatives gegen den Heiligen Geist gesagt. Aber den Heiligen Geist in seinem Wirken theologisch einzuschränken, kommt dem gefährlich nah. Deswegen möchte ich euch dazu ermutigen, out of the box zu denken. Und die Weekly Challenge für diese Woche ist: Erwarte das Unerwartete. Jesus wurde zwar erwartet, es wurde erwartet, dass der Messias kommt, aber er war völlig unerwartet anders. Und so ist es manchmal auch mit dem Heiligen Geist. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, sei offen für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, auch wenn es dir fremdartig vorkommt. Vielleicht denkst du, was soll der Quatsch mit dem Sprachengebet? Irgendein Gelaber, was auf einmal Leute anfangen, was soll denn daran geistlich sein? Also ich habe es mir nicht ausgedacht. Also ich habe es nicht ins Leben gerufen. Ich kann es auch nicht logisch erklären. Vielleicht hast du aber auch Angst. Und das ist auch so eine Sache. In der Regel ist es übrigens so aufgeteilt, ne? Die Männer distanzieren sich von solchen Sachen, weil die dann sagen, das kann ich nicht rational greifen, ist gar nicht logisch, also will ich damit nichts zu tun haben. Und in der Regel ist es bei den Frauen dann so, oh, das ist irgendwie ein bisschen spooky, ein bisschen übernatürlich, ah, da, keine Ahnung, was das damit auf sich hat, klingt ein bisschen gruselig, ich distanziere mich davon. Kenne ich nicht, ist gruselig, mache ich nicht. So, ne? Also, vielleicht sagst du, ich kann es rational nicht greifen, deswegen bin ich da nicht offen für irgendwelche Dinge, die der Heilige Geist bewirken könnte, die ich nicht verstehe. Oder du sagst, wenn da Dinge passieren, die ich nicht verstehe, dann macht mir das Angst. Und deswegen bin ich nicht offen für eine Art und Weise des Heiligen Geistes zu wirken, die mir fremd vorkommt. Beides möchte ich euch die Angst nehmen und dazu ermutigen, außerhalb eurer Logik zu gehen. Überhaupt an einen dreieinigen Gott zu glauben, ist unlogisch, ne? So, als würdest du an einen Gott glauben, der irgendwie eine Person ist, aber doch drei. Also es macht ja auch von der Logik her keinen Sinn. Trotzdem lesen wir es aus der Bibel heraus, ne? Und deswegen die Weekly Challenge, sei offen für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, auch wenn es dir fremdartig vorkommt. Das kannst du jeden Morgen beten, das kannst du einfach als Lifestyle verinnerlichen. Und ich möchte die Predigt mit einer persönlichen Geschichte beenden, wie ich es erfahren habe. Und vielleicht muss man dazu sagen, so wie ich es erfahren habe, ist zumindest aus Perspektive der Apostelgeschichte nicht regelkonform gewesen. Also nicht der Regelmäßigkeit entsprechend. Ich habe damals im Einzelhandel gearbeitet. Ich war damals in einer Getränkeabteilung, habe da auch das Leergut weggemacht immer wieder. Und ich habe mich mit 7 Jahren damals schon bekehrt. Also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, bin gläubig gewesen, eigentlich schon seit jeher. Ich fand es übrigens komisch, dass Leute nicht an Gott glauben. Das fand ich total absurd. So, wie kann man nicht an Gott glauben? Also ich habe mich schon mit 7 Jahren bekehrt, das war meine Story, ich bin damit aufgewachsen. Jetzt wurde ich Teenager. Ich habe mich getauft mit der Wassertaufe, also Bekenntnistaufe, habe bewusst gesagt, ja, ich glaube an Jesus, habe diesen Schritt gemacht, diesen Glaubensschritt, habe das nochmal in der Taufe gezeigt. Und dann ging das Leben weiter. Und dann kommen so Sachen, meistens in der Teenagerzeit rum, wo man eh schon mit Identitätsproblemen zu kämpfen hat, wo auf einmal irgendwelche gewisse Sachen passieren, die einen auch irgendwie schmerzhaft hinterlassen. Und dann waren da irgendwelche, dass man wurde von Menschen enttäuscht. Ich war damals auch heartbroken, weil irgendein Mädel mich abserviert hat oder so, ne? Also da kamen einige Sachen zusammen und ich war damals wirklich am Boden zerstört. So, ne? Ich dachte so, oh, und ich hatte auch irgendwie so ein, ich war enttäuscht von Christen und habe diese Enttäuschung von Christen auf die Enttäuschung auf Christus übertragen. Also ich war von, irgendwie, weil mich Christen enttäuscht haben, auch Leiter in kirchlichen Positionen, wo ich irgendwie eine Art geistlichen Machtmissbrauch erlebt habe, habe ich das oft automatisch auf Gott übertragen und gesagt habe, so ja, mit so einem Gott, der sowas zulässt, will ich eigentlich gar nichts zu tun haben, aber andererseits, wenn es Gott gibt, dann willst du ja doch was mit ihm zu tun haben, also war ich in so einer Zwickmühle. Und ich habe eine ganze Zeit lang damit gehadert, dann habe ich nochmal meine eigene Partyzeit gehabt, wo ich einfach versucht habe, jegliche Gedanken daran in Alkohol zu ertränken. Und irgendwann dachte ich so, okay, nein, so kann es nicht weitergehen, ich muss mich auf die Suche nach der Wahrheit begeben. Und ich war wirklich ergebnisoffen und ich dachte, völlig egal, wo ich auf dieser Suche rauskomme, ich gehe diesen Weg. Sollte ich rausfinden, dass der Islam die Wahrheit ist, gehe ich sofort in die Moschee. Sollte ich rausfinden, dass der Buddhismus die Wahrheit ist, konvertiere ich sofort zum Buddhismus. War mir alles egal, ne? Ich wollte Hauptsache Klarheit und Wahrheit haben. Und da kam, das führt jetzt zu weit, das alles genau ins Detail zu erklären, aber ich habe ein halbes Jahr damit gerungen, da sind einige Sachen passiert, die mich dazu bewegt haben, mit der Suche nach der Wahrheit vor der eigenen Haustür anzufangen. Ich habe zwar gedacht, wie unwahrscheinlich ist es, dass ich ausgerechnet in der, sag ich mal, richtigen Religion aufgewachsen bin, aber naja, man kann ja nicht schaden, so mit der Suche nach der Wahrheit vor der eigenen Tür anzufangen zu suchen. Und so war ich im Einzelhandel, in diesem Getränkeautomat, Pfandautomat, da hinten gab es nochmal so einen Raum, wo man dann das dann sortieren musste. Und dann hat mich das nicht losgelassen. Dann bin ich dann nach hinten gegangen, habe mich auf so eine Palette gekniet. Ich dachte so, ich knie mich mal hin, vielleicht muss das so. Dann habe ich mich hingekniet und habe so ein altdeutsch formuliertes Bekehrungsgebet gesprochen. Ich war ja eigentlich schon bekehrt, aber ich dachte, ich mache es einfach nochmal. Ne? Habe es dann gesprochen und dann habe ich nochmal hinzugefügt, dass, und Jesus, solltest du Gott sein, dann meine ich das ernst. Solltest du nicht Gott sein, und jetzt hören irgendwelche anderen geistlichen Mächte oder Wesen zu, weil könnte ja auch sein, dass irgendwelche dämonischen Sachen damit am Werk sind oder so, oder ich auch völlig auf dem falschen Weg bin, habe ich gesagt, solltest du Jesus nicht Gott sein, dann gilt dieses Gebet gerade als Selbstgespräch. So, ich wollte mich so ein bisschen absichern. Ich dachte, das hätte funktioniert. Ja. Und dann habe ich einfach ganz normal weitergearbeitet. Und mein Gedanke war so, mal schauen, was jetzt die nächsten 1, 2 Wochen so passiert. Ne? Lassen wir mal so ein paar Wochen ins Land ziehen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Während ich so arbeite, merke ich so ein bisschen, irgendwie meine Knie werden ganz wackelig. So, ne? Also ich werde so, ja, irgendwie, weiß nicht, muss auch so Paletten schieben und so. Vielleicht habe ich nicht genug gegessen, vielleicht bin ich unterzuckert. Ne? Habe auch gemerkt, meine Hände haben angefangen zu flattern. Dachte ich, komm, mach erstmal Pause, nimmst dir einen Schokoriegel und sowas, ne? Ein bisschen Zucker dazu führen, ne? Muss der Körper erstmal klarkommen, dass er jetzt vielleicht zu wenig Zucker hatte. Aber dann habe ich gemerkt, nein, nein, das ist nicht Zuckermangel, was du gerade hast, oder, sondern irgendwas anderes passiert da. Und das wurde immer stärker. Und das wurde auch, ich war auf Arbeit, ich war mitten auf der Arbeit. So, ne? Also ich konnte jetzt auch nicht irgendwie, ich konnte es mir auch nicht irgendwie erlauben, dass da jetzt irgendwas passiert. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass irgendwas passieren würde, ne? Dass da irgendwie jetzt der Heilige Geist auf mich kommen würde oder sowas. Weil ich war am Arbeiten, ich war beschäftigt. Also das war jetzt nicht drin. Trotzdem habe ich gemerkt, es wurde immer stärker und das ging mit einem Gefühl einher. Und ich beschreibe es mal, also vielleicht diejenigen, die es in ähnlicher Weise erlebt haben, werden es vielleicht verstehen oder nachempfinden können. Es ist eine Mischung zwischen verliebt sein in eine Person, die du nicht kennst oder die du zumindest nicht physisch siehst, und irgendwie eine Art Adrenalinstoß oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Kann ganz bizarr. Also es war auf jeden Fall vielleicht. Ist Ekstase der richtige Begriff dafür? Weiß ich nicht, aber ich war auf jeden Fall ganz bei Bewusstsein. Es war jetzt nicht so, dass ich völlig weggetreten war oder so. Und ich war, auf jeden Fall hatte ich irgendwas erlebt, was mich emotional total gepackt hat. Es hat sich körperlich gezeigt. Ich habe gezittert am Knien und an den Händen. Und dann ist mir eingefallen, ich hatte ein ähnliches Gefühl und ähnlich, es hat sich damals ähnlich angefühlt, als ich damals Jesus aufgenommen habe, wo ich 7 Jahre alt war. Und dann habe ich gedacht, kann es vielleicht sein, dass das diese Bestätigung ist, so, dass Gott sich jetzt in deinem Leben zeigt. Und dann dachte ich so, Placebo-Effekt, ne? Ja, ich bin ein sehr kritischer Mensch, ne? Ich versuche alles sofort wegzurationalisieren und sowas, ne? Placebo-Effekt, ne? Ja, ich habe nur Zucker-Dingens, na ja. Und vielleicht bin ich auch verliebt und weiß das nur gerade nicht. Und alles sofort versucht wegzurationalisieren, wegzuerklären. Und dann kam fast hörbar eine Stimme in meinem Kopf, die sagte: Thomas, wenn du mich jetzt ablehnst, brauchst du nie wieder nach mir suchen. Also, was muss noch passieren, wenn nicht das? Wenn du jetzt versuchst, sag ich mal, Prinzipunglauben zu leben, aus Prinzip nicht zu glauben, dann brauchst du nicht mehr nach mir suchen. Und dann war eigentlich klar, eigentlich ist das, was ich die ganze Zeit gesucht habe, nämlich die Wahrheit. Und rückblickend betrachtet, war das die Geistestaufe? Sehr wahrscheinlich, ich gehe davon aus. Also viele Sachen matchen. Es hat sich irgendwie übernatürlich angefühlt, es hat irgendwas mit mir gemacht. Es hat mich auch zum Dienst freigesetzt, weil unmittelbar danach wusste ich genau, was ich machen muss. Ich soll auf jeden Fall Theologie studieren und so das mich im Bibelkenntnis vertiefen. Obwohl ich christlich aufgewachsen bin und dachte, ich weiß schon alles, ne? Auch so eine Arroganz, die irgendwie meistens gläubige Kinder haben. Aber trotzdem war das so, dass ich irgendwie so ganz klar wusste, was mein nächster Schritt ist. Da war keiner da, der mir die Hände aufgelegt hat. Und ich habe auch nicht irgendwie in Zungen geredet. War auch auf Arbeit, wäre komisch gewesen. Also deswegen, ich weiß nicht. So heißt, war das jetzt die Geistestaufe? Sehr wahrscheinlich. Ich gehe davon aus. War es ein separates Ereignis? Ja. Muss es jedes Mal ein separates Ereignis sein? Oder kann das schon während der Bekehrung passieren? Kann auch passieren. Kann es während der Taufe passieren? Kann auch passieren. In meinem Fall war es jetzt so. War es die Geistestaufe? Gehe ich davon aus. Kann es sein, dass ich vielleicht nochmal etwas erlebe, was der Geistestaufe noch näher kommt? Kann sein. Ich verschließe mich dem nicht. Und das ist etwas, was ich euch ermutigen möchte. Egal wie ihr die Geistestaufe erlebt habt oder ob ihr sie erlebt habt oder ob ihr noch nach etwas sucht, verschließt euch nicht dafür, den Heiligen Geist auf neue Art und Weise und auf unerwartete Art und Weise wirken zu lassen. Auf übernatürliche Art und Weise, auf fremdartige Art und Weise. Immer wieder. Vielleicht sagst du, all das mit der Regelmäßigkeit aus der Apostelgeschichte habe ich genauso erlebt, ne? Also Haken hinterm. Du weißt nicht, was der Heilige Geist noch für dich vorhat. Willst du dich jetzt dem jetzt verschließen und sagen, ja, okay, Geistestaufe war genauso wie in der Apostelgeschichte bei mir, Haken hinter. Jetzt braucht der Heilige Geist nicht mehr kommen mit seiner heiligen Salbung, was auch immer. Nein, lass uns einen Lebensstil führen, dass wir offen sind dafür, dass der Heilige Geist immer wieder neu uns erfüllt, immer wieder neu uns begegnet, immer wieder neu uns dazu ermutigt und bewegt und befähigt, dafür sein Reich zu bauen, zu unserem Dienst befähigt, füreinander einzustehen. Und lass uns da eine Kultur leben, wo es völlig normal ist, dass wir füreinander beten. Dass wir einander mal die Hand auf die Schulter legen und einfach mal füreinander beten. Könnte ja gut werden. Also du hast zumindest nichts zu verlieren. Lass uns eine Kultur leben, in der wir nicht nur über Gott sprechen und über den Heiligen Geist sprechen, sondern wo wir gemeinsam mit Gott reden und gemeinsam den Heiligen Geist dazu einladen, uns jedes Mal neu zu begegnen. Das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte. Ich möchte euch ermutigen, out of the box zu denken, immer wieder neu für neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist offen zu sein, es mit der Bibel zu prüfen und sich nicht in irgendwelchen theologischen Boxen einzupferchen. Das wäre sehr schade. Weil ich glaube, der Heilige Geist hält sehr viel Gutes für uns bereit und manchmal verpassen wir Dinge, weil der Heilige Geist, er ist wie ein Gentleman, er drängt sich uns nicht auf. Auch Jesus drängt sich uns nicht auf. Aber er hat nur Gutes für uns vor. Und wenn wir dafür offen sind, dann werden wir auch immer mehr vom Heiligen Geist in unserem Leben erfahren. Deswegen lass uns da wie die eine, ich weiß nicht mal, welche Textstelle das war, den Heiligen Geist dämpfen. Lass uns den Heiligen Geist nicht dämpfen, sondern Raum geben, wie wir es vorhin gesungen haben. Und wir wollen gleich nochmal ein Lied gemeinsam singen, wo wir das vielleicht nochmal zum Ausdruck bringen wollen. Und wenn du entweder während dem Lied oder nach dem Gottesdienst während Kaffeezeit sagst, Döm, ganz ehrlich, ich habe nichts zu verlieren, lass mal zusammen beten, dann legen wir dir mal die Hand auf die Schulter, beten für dich und mal gucken, was passiert. Hast ja nichts zu verlieren. Und du brauchst ja auch keinen Kopf drum machen, irgendwie, oh, liebt mich Gott nicht, bin ich kein guter Christ, muss ich noch mehr machen, um damit der Heilige Geist kommt. Lass mal die Sorge vom Heiligen Geist sein, das ist nicht dein Problem. Sei du einfach offen dafür. Und alles andere ist das Wirken des Heiligen Geistes. Aber lass uns eine Kultur sein, eine Kultur leben, die dafür offen ist, dass wir füreinander beten und einander segnen und mal schauen, was passiert. Entweder jetzt während dem Lied oder nach dem Gottesdienst, wenn ihr auf mich zukommt oder auch auf andere Leute zukommt hier im Raum, dass wir füreinander beten, auch dass es völlig normal ist, dass wir einfach so mitten im Gespräch füreinander beten und mal gucken, was passiert. Ich bete nochmal und dann kann das Team schon mal nach vorne kommen, das Worship-Team. Jesus, ich danke dir dafür, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, damit wir ein Leben in Fülle führen. Danke dir, Heiliger Geist, dafür, dass du da bist, dass du uns ermutigen und erbauen möchtest und dass du uns auf unerwartete Art und Weise begegnen möchtest. Und egal, was das für eine Art und Weise ist, ob es eine super rationale Art und Weise ist oder ob das eine super ekstatische Art und Weise ist, völlig egal, wie du uns begegnen möchtest. Wir sind offen für dein Wirken. Wir sind auch offen für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes und wir wollen Raum geben, wir wollen offen sein, füreinander beten, miteinander beten und eine Kultur sein, die Begabung und Befähigung, die du in uns hineinlegst, auslebt, einander dienen und der Welt dienen und damit dein Reich bauen. Danke dir, Jesus, dafür, dass du da bist, dass du mit uns bist, dass du uns nicht, wie es in der Bibel heißt, als Waisen hinterlassen hast, sondern du hast uns den Tröster gegeben, den Helfer, den Heiligen Geist, der in uns ist, der nicht nur mit uns geht, sondern der in uns ist und der in uns wirken möchte. Amen.